Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Wir sind hier mit großen Schritten auch auf dem Weg dorthin, dass am Horizont bereits erscheint, dass das multiple Myelom einmal heilbar sein wird. Noch ist es nicht so weit, aber die Forschung hat hier wirklich Unglaubliches geleistet in den letzten Jahren.
Wurde vor 20 Jahren die Diagnose multiples Myelom gestellt, mussten Betroffene mit einer verbleibenden Lebenserwartung von 2 bis 3 Jahren rechnen. Mittlerweile hat sich die Prognose von Patienten signifikant verbessert. Neu zugelassene Therapien führen zu bisher unerreichten Überlebenszeiten. Die Fortschritte machen Hoffnung, die Erkrankung auch langfristig kontrollieren und letztlich heilen zu können. Ein Pressepodcast mit Dr. Birgit Pleuer-Brandauer, Medical Director bei Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria und Dr. Maria Kraut von der Medizinischen Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin 1. Das Interview führt Christian Lenobel.
Rund 500 Menschen erkranken in Österreich pro Jahr am multiplen Myelom, umgangssprachlich auch Knochenmarkkrebs genannt. Eine Heilung ist in der Regel nicht möglich, jedoch sorgen Therapiefortschritte dafür, dass sich in den letzten Jahrzehnten bezüglich der Überlebensdauer und der Lebensqualität die Prognose der Betroffenen doch erheblich verbessert haben. Wir wollen heute einen genauen Blick auf diese seltene Krebsart werfen, auf Entstehung, Symptome, Diagnose, aber natürlich ganz besonders auf aussichtsreiche neue Therapiemöglichkeiten. Und wir werden in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung und den Status quo der klinischen Forschung beleuchten. Ich darf dazu im Pressetonstudio 2 ausgewiesene Fachfrauen begrüßen. Zum einen Dr. Birgit Pleuer-Brandauer, sie ist Medical Director in Österreich des Pharmazieunternehmens Johnson & Johnson Innovative Medicine. Und zum anderen, schönen guten Tag, und zum anderen Dr. Maria Kraut von der Medizinischen Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, klinische Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie. Jetzt habe ich das Wort auch geschafft. Schön, dass Sie beide heute da sind.
Hallo, schönen Tag.
Frau Dr. Kraut, ich darf bei Ihnen beginnen. Was genau ist denn das multiple Myelom? Also wie entsteht es? Was passiert da im Körper, wenn sich diese Krankheit herausbildet? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wie Sie selber schon gesagt haben, das multiple Myelom ist eine bösartige Bluterkrankung, eine Blutkrebserkrankung und geht von sogenannten Plasmazellen aus. Jeder Mensch hat Plasmazellen in seinem Knochenmark, dort beginnt die Blutbildung und in gewissen Fällen werden diese Plasmazellen bösartig. Die entarten, vermehren sich und führen dann zu gewissen Veränderungen im Knochen selber oder auch im gesamten Blutorgansystem. Und diese Plasmazellen können direkt den Knochen angreifen und fressen sich da quasi durch das Knochengerüst durch. Das kommt dann eben zu diesen schmerzhaften Knochenveränderungen oder auch unerwarteten Knochenbrüchen. Das Blutbild wird natürlich auch beeinträchtigt durch dieses unkontrollierte Wachstum von einem Klon von Zellen. Die werden sogenannten Verdrängungsmechanismen dann in Gang gesetzt und es kommt dann halt zur Verdrängung der normalen Blutbildung und alle Symptome, die man dann hat, ist, weil man zu wenig rote Blutkörperchen hat und dann hat man Leistungsminderung und Schwächegefühl oder aber auch zu wenig weiße Blutkörperchen, ist dann infektanfälliger oder aber auch zu wenig Blutplättchen und hat dann Blutungen oder andere Komplikationen mit der Wundheilung.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, werden im Knochenmark die gesunden Zellen verdrängt, weil sich die
ganz
bösartig
genau
veränderten unkontrolliert teilen.
Richtig, genau so ist es.
Sie haben schon die Symptome angesprochen. Gibt es überhaupt eine typische Symptomatik für das multiple Myelom? Wie ist ein Krankheitsverlauf? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich ziemlich typisch. Bei den meisten Patienten bleibt das sehr, sehr lange unerkannt, weil es keine typische oder ich sage jetzt einmal charakteristisch für genau diese Erkrankung Blutbildveränderung gibt. Die meisten Menschen gehen ja zu sogenannten Vorsorgeuntersuchungen oder kontrollieren auch hin und wieder mal beim Hausarzt, Hausärztin Blutbild und bei den normalen Parametern fällt das eigentlich nicht auf. Also man braucht hier spezielle Untersuchungen, um das Eiweiß, das von diesen Plasmazellen gebildet wird, nachzuweisen und das ist nicht in den Standardblutabnahmen inkludiert. Was aber bei den meisten Patienten dann auffällt, sind Knochenschmerzen, die sich auf herkömmliche Therapien einfach nicht bessern. Die Patienten gehen zum Hausarzt, Hausärztin, bekommen auch Infusionen, trotzdem will das nicht besser werden. Und manche Patienten, Patientinnen haben dann sogar auch spontane Knochenbrüche, die unerklärt sind und das sind eigentlich auch schon die ersten und häufigsten Symptome. Also nahezu 2/3 aller Patienten mit Multiple Myelom haben genau diese Knochenveränderungen.
Bevor wir zur Studiensituation kommen, noch eine Frage zu den Ursachen oder auch zu den spezifischen Risikofaktoren, die dazu führen, dass man erkrankt. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, eine genaue, präzise Ursache, warum die Plasmazellen entarten, ist nicht bekannt.
Da haben Sie völlig recht. Da haben Sie völlig recht.
Aber es gibt natürlich gewisse Risikofaktoren, auch in der Altersgruppe, wenn Sie da vielleicht nochmal schildern, wer erkrankt denn in der Regel am Multiplen Myelom?
Also in der Regel erkranken eher ältere Patientinnen, so um die 70 Jahre, das ist das mediane Alter, wo man am Multiple Myelom erkranken kann. Aber es gibt natürlich auch zunehmend mehr, muss ich sagen, junge Patientinnen und Patienten, die ebenfalls an dieser Krankheit leiden. Und dadurch, dass wir eben zwei solche Altersgipfel haben, sage ich jetzt einmal, macht es natürlich ganz wichtig, dass man rechtzeitig auch daran denkt, dass es sich um diese Erkrankung handeln könnte.
Vielleicht doch noch eine letzte Frage dazu, weil das viele interessieren wird, ob eine Krankheit eine Erbkrankheit ist oder nicht. Das heißt, es kommt ja zu einer Erbgutveränderung in den Plasmazellen, oder das habe ich jetzt sehr an Ihrem Gesichtsausdruck nicht richtig ausgedrückt, Sie werden es gleich richtig stellen. Aber heißt das auch, dass es vererbbar ist? Weil statistisch gesehen, laut Studien ist die Häufigkeit von Personen, also wenn in der Familie sozusagen eine Häufigkeit dieser Erkrankungen gibt, ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man selber daran erkrankt.
Also es ist eine sehr gute Frage, die auch immer wieder von Patientinnen gestellt wird. Kann ich das dann weitervererben? Die Antwort ist, es ist nicht eine klar genetisch vererbbare Erkrankung, die an irgendein Chromosom gebunden ist, aber es kommt zu einer, wie Sie es auch schon beschrieben haben, familiären Häufung oder kann dazu kommen. Es gibt keinen klar definierten Auslöser, wann bekommt man Multiples Myelom, wann bekommt man es nicht. Klassische Auslöser wie für die meisten Krebserkrankungen sind natürlich vorangegangene Chemotherapien oder auch Strahlentherapien oder Exposition von sogenannten teratogenen, kanzerogenen Stoffen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit relativ einerseits selten geworden, so wie früher, sage ich jetzt einmal, mit Röntgenstrahlung oder Asbest und so weiter. Diese Expositionen haben wir jetzt nicht mehr, aber natürlich, die Patientinnen werden immer älter und die meisten haben schon mal irgendwelche Krebstherapien hinter sich gehabt. Das heißt, das sind schon Auslöser, die auch herangezogen werden können als Risikofaktor für die Erkrankung Multiples Myelom.
Oder wie Sie eingangs gesagt haben, einfach das Lebensalter, weil ab dem
70. Auch das Lebensalter an sich natürlich, ja.
Lebensjahr diese Zellteilungen, diese unkontrollierten einfach häufiger stattfinden.
Ja.
Nicht.
Also kann man jetzt
kann man sie nicht so allgemein
nicht
sagen.
Ganz so verallgemeinern, okay. Muss man sagen. Also es braucht schon eine spezielle, ich sage jetzt einmal, genetische Veränderung, dass es zu so einer Entartung einer Zelle kommt.
Ja.
Und was jetzt der Auslöser ist für eine solche genetische Veränderung, das weiß man halt nicht so genau, abgesehen von den Faktoren, die ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe.
Ich habe eingangs gesagt, dass es eine seltene Erkrankung ist, also eine seltene Krebserkrankung. Bei den Blutkrebsen ist es die zweithäufigste, soweit ich informiert bin. Allerdings sind nur rund 1% aller Krebsfälle machen eben Multiple Myelom-Patienten aus. Wie schwierig ist es denn, Forschungsgelder aufzustellen, wenn die Erkrankungskohorte sozusagen klein und gering ist?
Ja, Sie haben es selbst gesagt, das Multiple Myelom ist keine der häufigen Erkrankungen. Trotzdem ist hier der Bedarf der Patientinnen und Patienten, hier wirklich neue Therapien zu bekommen, enorm hoch. Und deswegen hat Johnson & Johnson, das ist eines der Fokusgebiete, generell die Onkologie, aber ganz besonders auch die Hämato-Onkologie. Und wir haben es wirklich geschafft, durch sehr innovative Therapien, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, das Überleben der Patientinnen und Patienten wirklich massivst verlängern zu können. Lassen Sie mich vielleicht kurz ausholen. Vor 20 Jahren hat diese Diagnose für Patientinnen und Patienten bedeutet, ein ungefähres Überleben von weit unter 5 Jahren. Und die Therapien, die jetzt auf den Markt gekommen sind, haben diese Überlebensrate auf über 20 Jahre steigern können. Das ist enorm und ist natürlich nur durch kontinuierliche Forschung und Innovation möglich. Und der erste Schritt und warum wir heute auch so gerne über dieses Thema sprechen, ist immer die Aufklärung, die dann zu einer frühzeitigen Diagnose führt. Und dann können diese innovativen Therapien auch wirklich möglichst gut wirken und einen möglichst guten Krankheitsverlauf ermöglichen. Und zu Ihrer Frage, wie schwierig ist es hier, Forschungsgelder aufzutreiben? Johnson & Johnson ist hier ein Partner, der wirklich Forschungsgelder sehr gerne zur Verfügung stellt. Unsere klinischen Studien in Österreich sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Wir haben in Österreich im Moment als Firma über 32 klinische Forschungen, die wir unterstützen, Studien, die wir unterstützen. Und ja, es ist uns ein Anliegen, hier wirklich dort zu forschen, wo der Bedarf für Patientinnen und Patienten am höchsten ist. Und da sind sehr oft diese Erkrankungen, die nicht unbedingt die häufigsten sind, sondern wo das Leiden der Patientinnen und Patienten am größten ist. Und beim Multiplen Myelom war das definitiv der Fall.
Sie haben es jetzt festgemacht an, es besteht ein Bedarf, aber dieser Bedarf besteht bei anderen Krebserkrankungen auch. Wie ist es trotzdem möglich, sozusagen den Fokus hier auf eine Krankheit zu legen, von der so relativ wenige Menschen betroffen sind? Wie funktioniert dieser Mechanismus? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben mehrere Fokusgebiete, muss man sagen. Wir haben solide Tumore, wie zum Beispiel Blasenkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs. Wir haben dann die hämato-onkologischen Erkrankungen. Wir haben aber auch immunologische Erkrankungen wie Psoriasis-Arthritis, Psoriasis, aber auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Also Johnson & Johnson hat ein sehr breites Portfolio und diese Breite des Portfolios ermöglicht es auch, viel Forschung zu ermöglichen, viel Innovation voranzutreiben, weil wir aufgrund der Breite auch sehr breit investieren können, dort, wo es den Bedarf eben tatsächlich gibt.
Sie haben die Früherkennung angesprochen, also dass es so wie bei allen Krankheiten natürlich interessant ist und wesentlich, dass man so früh wie möglich davon erfährt, um so früh wie möglich auch Therapien und Behandlungen folgen lassen zu können. Da möchte ich Sie, Frau Dr. Krath, etwas fragen, weil ich darüber gestolpert bin, dass es kein Angebot zur Früherkennung eines multiplen Myeloms in Deutschland zum Beispiel gibt. Und ich habe auch den Satz mit Verwunderung gelesen, dass Fachleute keine regelmäßigen Untersuchungen empfehlen, um ein multiples Myelom frühzeitig zu erkennen. Das klingt jetzt seltsam. Heißt das, dass nach derzeitigem Wissen eine frühzeitige Diagnose nicht zu einem besseren oder längeren Überleben der Betroffenen führt?
Na, das kann man leider so nicht sagen oder Gott sei Dank so nicht sagen. Aber viele Punkte, die Sie genannt haben, die stimmen schon genauso. Also eine Früherkennung ist natürlich wichtig, wie bei jeder anderen bösartigen Erkrankung auch. Möchte man natürlich so früh wie möglich diese Krankheit dingfest machen, damit man weiß sozusagen, woran man ist. Und ob man dann mit einer Behandlung gleich startet oder nicht, das obliegt natürlich dann gewissen Kriterien. Der wesentliche Unterschied ist aber, gibt es überhaupt sinnvolle Methoden zur Früherkennung? Und wir haben ja nur ganz wenig Krebserkrankungen, wo wir wirkliche Früherkennungsmethoden haben, die auch Sinn machen, wie zum Beispiel Koloskopie, Gastroskopie für den Gastrointestinaltrakt. Hier wissen wir ja, dass ab einem gewissen Alter regelmäßige endoskopische Untersuchungen hier eine Verbesserung der Überlebensraten bringen können durch die Früherkennung oder regelmäßiges Screening bei Frauen hinsichtlich Brustkrebs oder bei Männern hinsichtlich Prostatakarzinom. Das sind ganz klare Erkrankungen, wo es Methoden gibt, die auch nachgewiesenermaßen, wenn man sie immer wieder durchführt, da rechtzeitig zur Erkennung der Karzinomart beitragen können. Für das multiple Myelom ist es aber ein bisschen schwieriger und ich habe das vorher ja schon erwähnt, dass bei so ganz normalen Blutabnahmen, die man ja häufig für unterschiedlichste Dinge durchführen lässt, das gar nicht auffallen würde, weil die Parameter, also die speziellen Laborwerte, die man bräuchte, um die Diagnose zu stellen, gar nicht gemacht werden, wenn man die nicht explizit auch anfordert. Das heißt, wichtig ist, die Patientinnen und Patienten, aber auch natürlich das medizinische Personal dahingehend aufzuklären, dass gewisse Symptome, sollten die bestehen bleiben, nach konventioneller Therapie dann näher beleuchtet und dann doch mehr in die Tiefe geht mit den Untersuchungen und dann eben zu solchen Spezialuntersuchungen weitergeht und sich nicht damit begnügt, dass es halt nicht besser wird, sondern dann daran denkt, da könnte auch noch was anderes dahinter stecken.
Das heißt, man darf das nicht falsch interpretieren und Aufklärung ist eben, wie Sie auch schon gesagt haben, Frau Dr. Pleuer-Brandauer, besonders wichtig zu dem Thema. Das ist ja auch ein Anliegen, das wir heute verfolgen. Was für Möglichkeiten besteht denn für Sie jetzt als Johnson & Johnson, als Konzern zu dieser Aufklärung beizutragen? Mit welchen Organisationen arbeiten Sie da auch zusammen? Wo entsteht da eine fruchtbare Symbiose auch?
Wir arbeiten erstens sehr, sehr eng zusammen mit den Expertinnen und Experten, die wir in Österreich haben. Wir haben in Österreich wirklich eine Landschaft, eine Behandlungslandschaft, die sehr spezialisierte Versorgung anbietet. Österreichische Patienten und Patienten profitieren hier auch davon, dass wir viel Erfahrung bereits haben oder die Expertinnen und Experten viel Erfahrung bereits haben durch Studien. Also Sie müssen sich vorstellen, österreichische Patienten sind oft die Ersten, die weltweit von Therapien profitieren können, durch die vielen klinischen Studien, die wir anbieten. Und ganz, ganz wichtig ist es ja auch, eng mit den Patientenorganisationen zusammenzuarbeiten, um auch zu erkennen, welche Painpoints tauchen denn auf? Welche Probleme gibt es vielleicht bei den Therapien? Welche Informationen brauchen Patientinnen und Patienten? Welche Informationsbroschüren können wir zum Beispiel auch anbieten in Kooperation mit den Ärztinnen und Ärzten, die Patienten auch wirklich behandeln? Denn Tatsache ist auch sehr oft, ist das, was aus Studien herausgeht und das, was dann wirklich in der reellen Behandlung erfolgt, das deckt sich manchmal nicht ganz. Dass man auch wirklich sagt, gut, hier braucht es auch wirklich die Erfahrung von den Ärztinnen und Ärzten, dass wir ganz gezielt hier auch Informationen für Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen können, ganz gezielt auf die Fragen, die dann auch während der Therapie auftauchen.
Wie hat sich denn das aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert? Ist dieses Aufklärungsangebot, wenn ich das richtig verstehe, ist gestiegen? Wird das auch angenommen? Haben Sie ein Gefühl, dass auch im Bewusstsein von Betroffenen oder Angehörigen da etwas geleistet wurde oder eine Veränderung stattgefunden hat?
Mein Eindruck ist ja, aus mehreren Gründen. Erstens, die Selbsthilfegruppe ist sehr aktiv. Auch die Krebshilfe ist sehr aktiv. Es ist auch prinzipiell das Angebot, das zur Verfügung gestellt wird, breiter geworden. Es gibt Podcasts, es gibt auch Broschüren, die ganz bewusst anders gestaltet sind, einfacher gestaltet sind. Einfach, dass die wichtigste Information auch klar ersichtlich ist, auch in mehreren Sprachen angeboten wird, was auch zunehmend wichtiger ist. Und dass hier Patientinnen und Patienten hier sehr niederschwellig ein Angebot haben, das sehr zielgerichtet auf sie zugeschnitten ist.
Wir sind jetzt eingetaucht in das Kapitel der Therapien und das ist wahrscheinlich das, was die Menschen am meisten interessieren wird. Es gibt ja Therapien inzwischen, die die Erkrankung sehr gut zurückdrängen und die auch zu einem guten Therapieansprechen führen, die das Überleben deutlich verlängern können, wie wir eingangs gehört haben. Können Sie, Frau Dr. Kraut, erzählen, welche Therapien im Moment Status quo sind, in welchem Krankheitsstadium, für welche Personen, da gibt es ja wahrscheinlich Unterschiede, und wie sich das vor allem in den letzten Jahren verändert hat?
Also das hat sich dramatisch verändert in den letzten, sage ich jetzt einmal, 10 Jahren. Man muss sich vorstellen, dass vor 10 Jahren noch die Patienten allesamt Chemotherapie bekommen haben. Und zwar Chemotherapie mit einem längeren stationären Aufenthalt im Krankenhaus, wo einem die Haare ausgehen, wo einem übel ist, schlecht ist, man ständig erbrechen muss, Durchfall hat, unterschiedlichste Nervenprobleme, Hautprobleme, also wirklich keine angenehme Behandlung. Und man hat damals die Behandlung so durchgeführt, dass man immer nur, wenn die Krankheit da war, therapiert hat und dazwischen einfach nichts gemacht hat. Und mit jedem Mal wieder auftretender Erkrankung ist es noch ein bisschen schlimmer geworden. Und man ist von diesem Konzept völlig abgekommen, weil wir ganz neue Therapieansätze und auch Strategien jetzt haben. Also wir therapieren jetzt nahezu ausschließlich mit Immuntherapeutika. Das heißt, diese konventionellen Chemotherapien, wo einem Haare ausgehen, einem schlecht wird und Durchfall, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und die meisten Therapien, nahezu alle, werden auch in einem ambulanten Setting durchgeführt. Das heißt, man muss da auch nicht mehr aufgenommen sein im Krankenhaus, sondern kann sogar seinem ganz normalen Berufsleben nachgehen und ist da eigentlich ziemlich wenig eingeschränkt, wenn man einmal in der Woche ganz kurz für eine subkutane Verabreichung oder eine Kurzinfusion ins Krankenhaus muss. Also das ist schon einmal sehr, sehr patientinnenfreundlich geworden jetzt, die Verabreichung von diesen Therapien. Und die Nebenwirkungen sind natürlich auch nicht mehr so, wie sie früher waren. Die sind jetzt anders. Wir haben schon neue Nebenwirkungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, gerade bei diesen ganz neuen modernen Immuntherapien wie bispezifische Antikörper oder auch KT-Zelltherapie. Und wir müssen uns ganz besonders damit auseinandersetzen, weil nämlich in Zukunft praktisch jeder Patient, Patientin mit einer solchen Therapie irgendwann im Laufe der Erkrankung therapiert werden wird.
Das heißt, das ist die Gegenwart schon oder die nahe Zukunft?
Das ist schon die Gegenwart, dass wir praktisch alle Patientinnen, die jetzt erst diagnostiziert werden, mit solchen Therapeutikern behandeln in der frühen Phase der Erkrankung. Aber auch die Patientinnen, die schon länger an einer solchen Krankheit leiden, kommen jetzt dazu oder jetzt in die Situation, dass sie ebenfalls von diesen neuen Therapeutikern profitieren können. Und auch die Studienlage ist ja dahingehend aufgebaut, dass nicht nur Patienten, die in der frühen Phase der Erkrankung sind, sondern auch in der hinteren Phase der Erkrankung gleichsam von solchen Therapeutikern profitieren.
Und das ist in unserem Gesundheitssystem auch alles finanzierbar? Die Frage ist eine offene, die an beide Damen geht.
Also im Moment ja. Wir haben sozusagen unterschiedliche Zentren, Schwerpunktzentren, sage ich jetzt einmal, die für spezielle Immuntherapien wie KT-Zelltherapie definiert sind. Die sind so, dass sie die Versorgung für Österreich abdecken können. Wir haben hier 6 große KT-Zellzentren, wo die Patientinnen zugewiesen werden können. Und im Moment funktioniert die Versorgung in Österreich sehr gut.
Frau Dr. Pleuer-Brandau, Patientinnen und Patienten können ja diese innovativen neuen Therapien erhalten, wenn sie an klinischen Studien teilnehmen.
Sie können sie mittlerweile auch erhalten, wenn sie nicht in klinischen Studien teilnehmen. Sie sind bereits zugelassen, diese innovativen Therapien.
Ja.
Und ich finde, um auf die vorige Frage auch noch einzugehen, ich möchte gerne folgenden Aspekt hier noch hinzufügen, dass eine Patientin oder ein Patient, der aufgrund einer alten Therapie nicht mehr arbeitsfähig ist, nicht mehr selbstständig ist, das ist eine enorme Belastung, nicht nur für die Patientin oder den Patienten, sondern das gesamte Umfeld.
Und diese innovativen Therapien, die mittlerweile zugelassen sind und wirklich auch zur Verfügung stehen, entlasten damit das Gesundheitssystem und tatsächlich auch die gesamte Gesellschaft, weil die Patientinnen und Patienten eigenständig bleiben, keine regelmäßigen Krankenhausaufenthalte notwendig sind, weil sie dadurch selbstständig bleiben. Und all das ist langfristig betrachtet eine Innovation und eine Investition, wovon wir alle profitieren.
Ja, das heißt, wir sprechen nicht nur vom einzelnen Patienten, sondern von der gesamten Volkswirtschaft, die davon profitiert. Das heißt, das, was zunächst als innovative Therapie sehr kostenintensiv ist, auch in der Forschung, ist à la longue volkswirtschaftlich berechnet, rechnet sich das, wenn ich das richtig verstehe, und sollte deswegen gefördert werden. Haben Sie auch das Gefühl, dass das politisch erkannt wird? Ist das Bewusstsein dafür da, dass da eigentlich die Rechnung aufgeht?
Wir sind in Österreich in der privilegierten Lage, dass tatsächlich unser Gesundheitssystem diese Therapien den Patientinnen und Patienten auch finanziert. Und der Bedarf wird gesehen. Und ich denke, es ist in unser allem Interesse, auch weiterhin aufzuzeigen, was tatsächlich hier auch möglich ist und welche langfristigen Folgen dies auch hat für Patientinnen und Patienten und welche Vorteile.
Ich glaube, es ist auch ganz klar belegt durch die aktuelle Studienlage bzw. Datenlage, dass jeder, da muss man auch gar nicht Mediziner sein, sieht, wie erfolgversprechend diese Therapien sind. Wenn man von vor 10 Jahren ein mittleres Überleben von 2 bis 4 Jahren hatte und jetzt ist es über 15 Jahre. Ja. Also das versteht jeder, dass das offensichtlich sehr, sehr gut wirksame Therapien sind. Und wenn die Patienten natürlich dann auch noch eine bessere Lebensqualität haben, ihrem Beruf nachgehen können, verringert das ja dann sekundär auch wiederum Krankenhausaufenthalte durch Komplikationen der Therapie. Also ich glaube, das Verständnis ist über die Zeit jetzt natürlich gewachsen, auch von Nichtmedizinern. Und es ist so offensichtlich, dass diese Therapien gut wirksam sind, dass deswegen auch sozusagen die Versorgung gewährleistet ist.
Das ist eben auch ein Beitrag der Aufklärung, von der Sie vorher gesprochen hat, dass das erkannt wird in der breiten Öffentlichkeit, aber auch unter den Entscheidungsträgern. Frau Dr. Kraut, Sie haben die Immuntherapien angesprochen, in deren Genuss unter Anführungszeichen jetzt jeder neu erkrankte Patient kommt und dann ganz speziell die KT-Zelltherapie. Das würde mich noch interessieren, weil die ist tatsächlich nicht nur in Fachkreisen, in aller Munde seit einigen Jahren. Können Sie uns da ein bisschen im Detail erklären, was hier passiert und was so herausragend an dieser neuen Therapiemöglichkeit ist?
Also die KT-Zelltherapie ist ja schon seit einigen Jahren weltweit, wird die durchgeführt, in Amerika ja schon wesentlich länger als in Europa. In Österreich können wir jetzt seit 2024 diese Therapie auch anwenden mit den zugelassenen Produkten, das heißt außerhalb von klinischen Studien, und haben somit jetzt dann doch über ein Jahr schon Erfahrung auch mit diesen Substanzen, wie man damit umgeht, hinsichtlich der Effektivität natürlich und auch der Nebenwirkungsrate. Und wenn man sich so vorstellen möchte, ist es eine Therapie, wo die körpereigenen Immunzellen entnommen werden von der Patientin, dem Patienten. Die werden dann verschickt nach Amerika oder europäische Herstellungszentren, werden dann genetisch modifiziert, sodass die Zellen quasi scharf gemacht werden gegen die Myelomzellen und dann wieder dem Patienten, der Patientin reinfundiert. Das Ganze ist ein Prozedere, das relativ aufwendig klingt, ist es auch und dauert schon einige Wochen, bis dieses ganze Setting abgeschlossen ist. Das heißt, von der Entnahme der Zellen bis dann zum Herstellungsprozess und der Wiederrückgabe dauert das doch auf jeden Fall 4 bis 6 Wochen. In dieser Zwischenzeit muss die Patientin, der Patient eine Überbrückungstherapie bekommen und danach ist aber keine Therapie notwendig. Das heißt, das Konzept ist jetzt nicht mehr, dass man unentwegt Therapie bekommt, sondern dass man nach der Infusion dieser scharf gemachten KT-Zellen eine therapiefreie Zeit hat.
Das heißt, wenn ich heute neu erkranke an dem multiplen Myelom, dann bekomme ich diese Möglichkeit oder ist es nur vorbehalten einer gewissen Gruppe von
Betroffenen? Es gibt natürlich gewisse Regeln und die orientieren sich jetzt mal an der Zulassung. Das heißt, die Zulassung des derzeit verwendeten Produkts ist so, dass sie noch nicht in der Erstlinientherapie das bekommen, aber im ersten Relaps. Wir wissen ja, dass die Erkrankung Multiples Myelom im Moment noch nicht heilbar ist. Das heißt, man kann sie nur zurückdrängen, aber sie kommt irgendwann wieder. Und beim ersten Mal wiederkommen, da können wir schon eine KT-Zelltherapie verabreichen. Und weil die eben in diesem Setting so gut wirksam ist, laufen natürlich gerade Studien sowohl für Patienten, die schon älter sind und keine Transplantation mehr bekommen können, oder aber auch jüngere Patienten, die schon transplantiert werden, Studien, wo auch direkt verglichen wird, ob nicht in der Erstlinientherapie es schon sinnvoll wäre, eine KT-Zelltherapie durchzuführen. Wir können es im Moment noch nicht machen, wir müssen auf diese Studienergebnisse warten, dann auf die Zulassung warten, aber wenn das so weit sein wird, dass wir die Daten aus diesen Studien haben, dann wird sich möglicherweise hier ganz, ganz viel auch schon von Beginn an der Erkrankung ändern.
Sie haben beide eingangs erwähnt, dass die große Veränderung der letzten Jahrzehnte darin besteht, dass diese Krankheit, dass die Überlebensrate eben gestiegen ist, dass auch die Lebensqualität gestiegen ist, dass man im Arbeitssetting bleiben kann in seinem täglichen Leben, weil die Versorgung ambulant ist. Meine abschließende Frage geht an Sie beide. Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis wir nicht mehr von einer tödlichen, sondern von einer chronischen Krankheit sprechen, also diese sogenannte Chronifizierung, die bei Krebs ja immer wieder ein Thema ist und die einen enormen Fortschritt darstellen würde, vor allem angesichts der demografischen Veränderung. Viele Menschen immer älter werden und die Wahrscheinlichkeit immer größer, auch an Krebs zu erkranken.
Wir sind auf dem allerbesten Weg dorthin. Es ist bereits in einem Stadium mit tatsächlich den Therapien, die jetzt verfügbar sind, dass diese Erkrankung, man darf ja auch nicht vergessen, es betrifft meistens ältere Patientinnen und Patienten, tatsächlich so weit zurückgedrängt werden kann, so lang verzögert werden kann, dass man nicht mehr am multiplen Myelom verstirbt. Wir sind hier mit großen Schritten auch auf dem Weg dorthin, dass am Horizont bereits erscheint, dass das multiple Myelom einmal heilbar sein wird. Noch ist es nicht so weit, aber die Forschung hat hier wirklich Unglaubliches geleistet in den letzten Jahren.
Wir stehen also kurz davor. Das Stichwort Heilung oder Heilbarkeit ist dann auch noch meine Abschlussfrage an Sie, Frau Dr. Kraut. Wie genau ist denn Heilung definiert? Das ist ja eine interessante Frage.
Also eine sehr interessante Alter. Frage und auch eine schwierige Frage. Also wir haben natürlich unterschiedliche Methoden, wie man versuchen kann, noch kleinste Tumorreste nachzuweisen oder kleinste Erkrankungsreste nachzuweisen. Das weiß man auch mittlerweile, welche Methoden dafür verwendet werden sollen. Das ist noch nicht so ganz Routine in der Diagnostik, wohl aber in den Studien schon verwendet. Das heißt, im Moment wissen wir aus großen Studien, wann sozusagen ganz kleine Tumorreste eliminiert werden können, beziehungsweise mit welchen Therapieformen die eliminiert werden können. Und das Wichtige wird sein, dass man über eine lange Zeit diese Tumorreste auch eliminiert belässt. Das heißt, dass die nicht mehr nachweisbar sind. Und je nachdem, wie lange das funktioniert, umso besser ist natürlich das klinische Outcome für die Patientinnen. Und wir haben es jetzt schon erreicht, dass das Multiple Myelom eine chronische Erkrankung geworden ist. Wie gesagt, die Patienten leben auch, ich sage jetzt mal, ohne eine KT-Zelltherapie mit anderen, beispielsweise monoklonalen Antikörpern, wesentlich länger als noch vor 10 Jahren. Das heißt, wir haben es schon geschafft, dass die Patientinnen viel, viel länger überleben. Aber wir wollen nicht nur mehr, dass die Patienten viel länger überleben und tolle Therapien bekommen, sondern wir wollen überhaupt nur noch eine Therapielinie in Wirklichkeit haben und danach soll es nicht mehr zum Wiederauftreten der Erkrankung kommen. Und wenn man jetzt diese neuen, beispielsweise KT-Zellen oder KT-Zelltherapie in die Erstlinie inkludiert, möglicherweise schaffen wir das dann, dass wir eine so lange erkrankungsfreie Zeit haben, dass es einer Heilung gleichkommen kann.
Ja, dann haben wir heute hoffentlich etwas zur gewünschten Aufklärung beigetragen, ein bisschen etwas über diese Erkrankung erklärt, wie sie abläuft, wie die Therapiemöglichkeiten sind. Vor allem, und das ist das positive Fazit, konnte festgehalten werden, dass man da eigentlich am besten Weg, wenn nicht schon am Ziel ist, um eine aus einer tödlichen Krankheit eine chronische Erkrankung zu machen. Ich denke, das ist eine gute Aussicht in die Zukunft. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Dank. Dankeschön.
Das war der Pressepodcast zum Thema Multiples Myelom. Heilung in Sicht. Vielen Dank fürs Zuhören.